Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zu einer neuen Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer, den ich bereits in der Leitung begrüße. Ja, hallo Leonhard.
Guten Morgen.
Was sind die Themen diese Woche? Was ist das Wichtigste? Womit beschäftigen wir uns zuerst?
Also der Oberbegriff kognitive Dissonanz war eine Schlagzeile des Economist zum Thema, warum ist die Reaktion der Aktienmärkte so relativ verhalten gegenüber der Entwicklung, der potenziellen wirtschaftlichen Entwicklung, die aus der Ölverknappung als Resultat dieses Krieges entstehen kann. Es ist wirklich interessant, wenn man mit Rohstoffhändlern spricht, die also sich jeden Tag in diesem Geschäft befinden, dann malen die so schwarz wie fast noch nie. Also die Ausfälle, die nachhaltigen Beschädigungen an Infrastruktur können oder würden mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr große, dramatische Konsequenzen haben. Es wird dann oft von Experten, unter anderem auch dem CEO von Chevron, davon gesprochen, dass eigentlich die Reaktion des Ölpreises gegenüber dem Risiko der Gefahr, die hier in dem Markt steckt, viel zu gering ist. Auf der anderen Seite die Aktienmärkte, natürlich, sie sind gefallen, aber sie sind jetzt gerade so, der amerikanische Aktienmarkt ist auf dem Niveau vom September letzten Jahres bei rund 6.500 Punkten, Indexpunkten. Das zum Vergleich, letztes Jahr um diese Zeit, kurz vor Ostern, war runter bis auf unter 5.000 aus Angst vor den Zollmaßnahmen von Donald Trump. Also eine sehr verhaltene Reaktion im Gegensatz zur Sorge an den Rohstoffmärkten und auch im Gegensatz zu den steigenden Zinsen. Also die langfristigen amerikanischen Zinsen sind wieder über 4,4%, in Deutschland über 3%. Das wird jeder merken, der Häuslebauer genauso wie der Unternehmer. Die Diskussion darüber, warum der Aktienmarkt so verhalten reagiert, reicht von, naja, die Aktienhändler brauchen immer länger, bis sie es begreifen, oder eben dem Argument, das der Economist benutzt hat, naja, der Krieg ist halt eine so binäre Risikoeinschätzung, dass eigentlich kein Markt wirklich in der Lage ist, dieses potenzielle Risiko des Irak-Krieges einzuschätzen. Umso mehr als Donald Trump von dem wichtigen Börseninformationsdienst Bloomberg gelobt wurde, ob seiner Fähigkeit der manipulativen Kommunikation, mit dem es ihm regelmäßig gelingt, wenn die Märkte kurz davor sind, übernervös zu werden, sie mit permanenten 180-Grad-Wendungen, entweder wir verschärfen den Krieg oder nein, wir stehen kurz vor Friedensverhandlungen, zu beruhigen. Die Frage, die auch bei dem Artikel unten übrig blieb, ist, auf die Dauer kann man natürlich mit clever platzierten Digitalmedienbotschaften einen, ja sagen wir mal, Sachverhalt fehlender Öl, Gas und auch anderer Rohstoffversorgung natürlich nicht ausgleichen.
Aber kann diese kognitive Dissonanz der Märkte nicht auch ein Indiz sein, dass die Weltwirtschaft erstaunlich widerstandsfähig ist gegenüber solchen Schocks? Also könnte diese Aktienreaktion nicht auch eine gute Nachricht sein, dass eben diese wirtschaftlichen Verflechtungen und die ganze, letztlich auch die Frucht der Globalisierung, die eben nicht zurückgedreht werden konnte, dass das alles heute viel widerstandsfähiger ist als beispielsweise, was im letzten Jahrhundert beobachtet wurde, 20er, 30er Jahre, als ja gewisse Schocks, gewaltige Auswirkungen, Weltwirtschaftskrisen, Rezessionen, Depressionen ausgelöst haben. Was sagst du dazu?
Naja, weißt du, wenn man den Terminus kognitive Dissonanz mal salopp so formuliert, die eigenen Wahrnehmungen und die eigenen Erwartungen sind im Widerspruch, in welchem Maße auch immer, mit Fakten und Realitäten, dann ist ja die Frage, wer hier die kognitive Dissonanz hat. Die Ölhändler, die wie der Chef der weltweiten Energieagentur die größte Ölkrise aller Zeiten für sehr möglich halten. Oder die Aktienhändler, die eben genau wie du argumentieren, naja, jedes Mal wird die Panik ausgerufen und am Ende wächst die Wirtschaft doch wieder und die Krise ist nur sehr kurzfristig und alle, die verkauft haben, müssen hinterher den Kursen wieder hinterherlaufen. So wie letztes Jahr vor Ostern, als wir ja drüber geredet haben. Alle Auguren haben gesagt, das ist erst der Anfang der Krise. Naja, das war bei 4.950, jetzt ist der Index bei 6.500. Ja, also das hat sich nicht gelohnt, damals nervös zu werden. Ich selber muss offen zugeben, dass ich unentschlossen bin. Ich kann die... Und zwar deshalb, weil niemand einschätzen kann, was Donald Trump macht und was die Iraner machen. Es ist wirklich nicht einschätzbar. Aber eines, das ist eher umgekehrt so. Die heutige Weltwirtschaft ist potenziell viel krisenanfälliger, was Lieferketten-Disruptionen betrifft, als vor 40, 50 Jahren, als Unternehmen noch in hohem Maße Lagerhaltung hatten, Reservehaltung hatten, also sozusagen die Resilienz der Wirtschaft gegenüber Lieferengpass Ausfällen ist heute sehr viel geringer. Sollte es also nachhaltig zu einer Störung der Öl- und Versorgung mit Öl und Gas kommen, wird es dramatische Konsequenzen haben. Das ist für mich nicht die Frage. Da stimme ich mit den sozusagen Bären des Rohstoffgeschäftes überein. Die Frage, die wir nicht beantworten können, du nicht und ich nicht, ist, ja, was macht jetzt Donald Trump? Was machen die Iraner? Übrigens interessant zu sehen, es ist ja eine Grunderkenntnis dieses Krieges und des Ukraine-Krieges, dass sich die Machtverhältnisse im Krieg verändert haben. Und zwar vom hochgerüsteten Angreifer zum weitaus technologisch weniger ausgestatteten Verteidiger aufgrund neuer Technologien wie der Drohnen und so weiter. Und auch die Ukrainer benutzen ja jetzt in den letzten Tagen das Modell der Iraner und greifen in großem Stil und systematisch russische Rohöl- und Raffineriekapazitäten an, mit der Absicht sozusagen diesen ökonomischen Krieg, den die Iraner ja gegen die Weltwirtschaft führen, auch stärker gegen Putin zu führen. Es ist eine unheimlich schwierige Situation, wo eigentlich so eine Großmacht wie Amerika zugeben muss, dass sie eine wahnsinnige Achillesferse haben, weil die Versorgungssicherheit nun mal eine Conditio sine qua non für das Wirtschaftswachstum ist.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. Was bedeutet dieser Krieg und die Unwägbarkeiten, die Unsicherheiten? Was bedeutet das für Unternehmen in der Schweiz, in Deutschland? Was rätst du da den Verwaltungsräten?
Naja, man kann ihnen da gar nichts raten, im Moment außer Kurs zu halten, denn es gibt jetzt noch keinen Anlass zu irgendwelchen dramatischen Verhaltensweisen. Es ist aber so, dass sich in Asien bereits eindeutig Lieferengpässe zeigen, weil Asien in viel höherem Maße von den Lieferungen aus dem Mittleren Osten abhängig ist. Über Zeit würde das auch Europa treffen. Es könnte dann effektive Lieferengpässe bei Öl und schlussendlich, was noch viel schlimmer, weil es da keine große Reservehaltung eben bei Gas geben. Gar nicht zu reden von der Frage, dass für die Herstellung von Düngemitteln notwendige Vorprodukte ebenfalls auch fehlen. Also jeder sollte sich darauf einstellen, dass es einen Anstieg der Inflation geben kann und dass es potenziell einen Anstieg der kurzfristigen Zinsen auch geben kann. Oder wahrscheinlich sogar geben wird.
Was ist aus deiner Sicht der absolute Worst Case, den man ja auch immer in Betracht ziehen muss, wenn man Unternehmer ist, aber auch als Familienvater, Familien, Verbund? Was ist der Worst Case?
Also wirklich intelligente Leute auf verschiedenen Kanälen, auch in Bloomberg, Economist und anderen, argumentieren, wenn dieser Krieg wirklich über die 4-5 Wochen, die Donald Trump ja ursprünglich mal angekündigt hatte, in dieser Konsequenz der Schließung der Straße von Hormuz fortgesetzt wird, dann kann es eigentlich nicht anders ausgehen als relativ deutliche Bremsspuren in der Realwirtschaft, die dann sehr deutlich ausfallen können. Und dann kann auch auf einmal plötzlich die Krise ausbrechen. Erinnere dich an Corona. Wir haben 4-5 Wochen wurde über Corona geredet und die Kapitalmärkte haben überhaupt nicht reagiert. Und dann kam dieses Italien-Wochenende, wo plötzlich 10-12 neue Fälle kamen. Und am Montag nach diesem Wochenende stand das Weltfinanzsystem von einem Moment auf den anderen sozusagen kurz vorm Kollaps. Also es ist, ich möchte hier lieber keine Prognose abgeben. Ich kann jedem nur raten, in dieser Situation kühlen Kopf zu behalten. Ich würde nicht unnötig spekulieren in die eine oder andere Richtung. Dafür ist es so unwägbar.
Nächstes Thema. Was beschäftigt dich weiter?
Also reden wir über kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist ja so ein Unwohlsein, weil man eben wahrnimmt, dass die eigene Vorstellung mit der Realität nicht immer deckungsgleich ist. Und dieses Unwohlsein möchte ja, dass wie Hunger oder Durst möchte ja abgestellt werden. Die deutsche Politik hat gerade einen akuten Anfall massiver Wahrnehmung ihrer eigenen kognitiven Dissonanz. Sie ignoriert eigentlich seit Jahren die rottenschlechten Zahlen der deutschen Wirtschaft, die zunehmende Enttäuschung der Bevölkerung mit ihrer eigenen Führungselite. Letztes kleines Beispiel dazu, ungefähr ein Viertel der jungen Generation auf Befragung in Deutschland denkt darüber nach, das Land zu verlassen und sieht ihre Zukunft vielleicht nicht mehr in Deutschland. Also diese schon fast sklerotische Geborgenheit eines leidenden alten Sozialsystems, dem sind sie jetzt aufgewacht anscheinend. Vielleicht wegen dieser beiden Landtagswahlen, vielleicht auch deshalb, weil ihnen klar wird, dass ihr toller Coup, wir leihen uns einfach mal schnell hunderte Milliarden, pulvern die für Rüstung, vermeintlich auch für Infrastruktur, wobei das keiner genau weiß, raus und hoffen damit ausnahmsweise mal 1% Realwachstum zu erzielen, wird ja durch diesen Krieg gerade auch ständig nach unten revidiert. Und jetzt kommen also die großen Versprechungen, Ideen für Maßnahmen. Für mich typisch übrigens für Menschen mit kognitiver Dissonanz. Es werden viele Maßnahmen diskutiert, von denen aber keine wirklich das Problem abstellt. Das ist so wie, ja, wenn ich mir klar mache, dass das Rauchen ungesund ist und ich daraufhin entscheide, naja, morgens fange ich dann 4 Stunden später an, wird es ja dadurch auch nicht gesünder. Und die deutsche Politik kommt jetzt also mit den großen Ideen, die zurzeit hauptsächlich in irgendeiner Form auch was mit Steuererhöhungen zu tun haben. Interessant, wenn das Hauptproblem ja die sklerotische Überregulierung, das überaufgeblähte Sozialsystem und so weiter sind. Ich bin mal gespannt. Wir sind am Anfang. Vielleicht gelingt Ihnen die Quadratur des Kreises aus Ihrem eigenen internen Widerspruch herauszukommen. Das werden spannende Wochen, weil der jetzige noch Chef Klingbeil, der SPD, auch Bundesfinanzminister, in seiner Rede schon für einen SPD-Vorsitzenden einen großen Schritt gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, was rauskommt. Aber zurzeit ist es noch ein konfuses Konglomerat von Maßnahmen, von denen über die ich bisher gelesen habe, die werden nicht ausreichen, um eine Trendwende beim Wirtschaftswachstum zu erzeugen.
Wir sind gespannt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein anderes Thema, das wir in der letzten Woche noch besprechen wollten, aber aufgrund von energetischen Turbulenzen dann leider nicht mehr in die Sendung genommen werden konnte, ist ja das Thema, aber ich will es gleich dir überlassen, du kannst dich da kompetenter ausdrücken. Da geht es ja um Privatkredite und ein Thema, das die Wirtschaftswelt intensiv beschäftigt.
Ja, ist fast ein Ausfluss aus unserem ersten Thema, dieser kognitiven Dissonanz der Kapitalmärkte. Es gibt heute einen Kommentar der Financial Times dazu, wo argumentiert wird, die neuen Aktienmärkte sind die Märkte für Unternehmensanleihen, weil die sind sehr viel volatiler. Und ein Sondersegment dieses riesengigantischen Marktes, also des größten Teils des Finanzmarktes der Welt, ist der Markt für Kreditfinanzierung. Von deinem Hypothekarkredit bis zu den Finanzierungen von hunderten Milliarden für die Data Centers der amerikanischen multinationalen Tech-Konzerne. Und es gibt ein kleines Kind der Finanzkrise von 2008. Als Resultat der Finanzkrise von 2008 wurden, je nach Standpunkt, die Banken endlich mal stark reguliert oder, wie ich sagen würde, sie wurden zum Teil auch entmündigt und überadministriert. Und wie das eben so ist, Roger, wenn in einem Eimer du ein Loch zustopfst, dann kommt noch mehr Wasser aus dem anderen Loch raus. Und daraus ist ein neuer Markt entstanden. Und dieser Markt heißt Private Credit. Private Credit ist nichts anderes, als dass statt die Bank den Kredit macht, kommt dieser Kredit von einem Fonds. Dieser Fonds besorgt sich sein Geld bei institutionellen Sparern, Versicherungen, Pensionsfonds und so weiter und so fort. Und dieser Fonds gibt jetzt die Kredite, die früher eine Bank gegeben hat. Jetzt entstehen aber zwei klitzekleine Problemchen. Und ich möchte das so simpel wie möglich und so untechnisch wie möglich halten. Im Bankgeschäft, der Kern des Bankgeschäftes, Roger, ist, dass Banken eine liquide Einlage, die du bei der Bank gemacht hast und die du eigentlich jederzeit wieder zurückholen möchtest, wenn du das Geld brauchst, in ein illiquide Aktiva verwandeln, nämlich einen langfristigen Kredit an ein Unternehmen. Wenn also alle Menschen auf einmal ihr Geld aus den Banken abziehen, kollabiert das Finanzsystem. Also diese Umwandlung einer liquiden Schuld in eine illiquide Forderung ist eigentlich ein Kern des Bankgeschäftes. Was machen die Fonds? Die geben auch langfristig gebundene Kreditversprechen und Kreditfinanzierung. Sie haben aber ihren Anlegern gesagt, dass sie jedes Quartal so und so viel Prozent, 5 bis sonst was, ihre Einlage vorzeitig abziehen könnten, um so etwas wie eine Liquiditätsillusion zu erzeugen. Dummerweise haben die Anleger das letzten Sommer auch gemacht oder wollten das machen, nachdem zwei Cockroaches, wie sie genannt wurden, also zwei große Kreditausfälle, zwei Küchenschaben entdeckt wurden, woraufhin der Chef der größten amerikanischen Bank sagte, wo eine Küchenschabe ist, sind auch mehrere. Also haben viele gesagt, oh, ich möchte mein Geld lieber aus diesen Fonds rausziehen. Tja, daraufhin haben die Fonds gesagt, nein, Nebenbedingung, auf Seite 50 Untersatz, wir können diese Rückzahlung auch einstellen, wenn wir das im Interesse des Fonds halten. Das haben sie einer nach dem anderen gemacht, noch diese Woche Apollo, einer der größten Private Credit Provider, was einen Vertrauensverlust verursacht hat und plötzlich eine Diskussion ausgelöst hat, oh Gott, vielleicht steckt in Private Credit die nächste Finanzblase. Das zweite Problem ist ganz simpel, wenn eine Bank Kredite gibt, hebeln sie ihr Eigenkapital. Das heißt, sie verleihen ja sehr viel mehr Geld, als die Bank Eigenkapital hat. Dadurch erzeugt sie eine entsprechende Rendite. Der Fonds möchte ja auch eine Rendite von 10-12% haben für seine Anleger, Minimum eher mehr. Wie macht er das also? Der Fonds selber leiht sich Geld über das Geld, was er im Fonds hat, um die Kredite zu geben. Jetzt kommen wieder die Banken ins Spiel, die also diese Private Credit Fonds mit Finanzierung begleiten für in komplexen Finanztransaktionen, bei denen also der Fonds die Eigenmittel durch mehr Schulden hebelt. Das Problem beim Hebeln ist, es ist wunderschön, solange alles gut läuft, machst du tolle Renditen. Es ist eine große Katastrophe, wenn die Verluste anfangen, weil du ja Kredit auf deinen eigenen Forderungen drauf hast. Und jetzt kommt diese große Spekulation, ist nicht mal eine Spekulation, diese Unsicherheit, im Gegensatz zum Bankenmarkt oder auch zum Anleihemarkt weiß niemand, was wirklich in diesem Private Credit Markt stattfindet. Und er ist inzwischen in Amerika relevanter für die Kreditfinanzierung von Unternehmen als die Banken selber. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt in Amerika geworden, wo nur noch 20% der Kreditversorgung der Unternehmen durch die Bankbilanz kommen und 80% durch andere Strukturen, inklusive dieser Private Credit Funds. Bei Banken gibt es Kontrolle, Überwachung, Statistiken. In diesem neuen Sektor des Finanzmarktes, diesen neuen Banken, die aber gar keine Banken sind, darum nennt man sie Schattenbanken, hat keiner den Überblick. So wird also seit 5 Monaten munter darüber spekuliert, und das ist nicht mal irrelevant, weil die Aktien der ganz großen Anbieter, BlackRock, Blue Owl, KKR, die großen Anbieter von Private Credit, sind in den letzten 3 Monaten ihre Aktien zwischen 30% und 40% gefallen. Vor 2-3 Wochen ist die Aktie der Deutschen Bank an einem Tag um 6% gefallen, hat sich auch seitdem nicht mehr wieder richtig erholt, weil die Vermutung im Markt ist, die Deutsche Bank hätte auch große Kreditengagements bei der Finanzierung von Private Credit Lending Aktivitäten. Also wir haben ja eine neue Verkettung des alten Bankfinanzsystems mit dem neuen, völlig unregulierten Schattenbankensystem, von dem niemand weiß, wie viel, auf welchem Maße, mit welchen Risiken und ob alles wirklich gut läuft. Und so gedeiht so unter der Oberfläche des boomenden Aktienmarktes, zumindest bevor der Iran-Krieg ausbrach, hatten wir ja gigantisch hohe Aktienkursbewertungen, haben wir ja eigentlich immer noch. Ja, so im Untergrund köchelt, so wie bei so einem Vulkan, da kommen die Spezialisten und sagen, oh, da kommt jetzt zu viel von dieser und dieser Substanz raus, das könnte ein Hinweis auf einen Vulkanausbruch sein, aber keiner weiß es genau. Also ich möchte eigentlich nur alle darauf hinweisen, es gibt diesen neuen Markt, dieser neue Markt ist gigantisch, er ist unreguliert, niemand hat wirklich eine Ahnung, was da genau passiert. Ich glaube nicht mal die Leute, die da drin arbeiten, wissen das ganz genau. Und er hat aber eine Größe erreicht, die ihn systemisch relevant macht. Und da köchelt etwas, mehr kann man nicht dazu sagen. Die Aktienkurse dieser Unternehmen, die zwischen 30% und 40% in den letzten, 50% sogar, in den letzten Monaten gefallen sind, sind natürlich ein gewisser, so ein kleines Vorbeben von neben dem Ätna. Du sitzt in Pompeji, du weißt nicht, oh Gott, das findet ständig statt. Ist es diesmal der Vorbote, schlimmen zu kommen, oder ist es nur das übliche sozusagen Hintergrundgeräusch, wenn man halt in der Nähe eines Vulkanes wie unseres hochgradig gehebelten weltweiten Finanzsystems bisher ja noch relativ komfortabel lebt.
Aber in den Aquädukten ist schon der Schwefelgeruch.
Der Schwefelgeruch ist da.
Angekommen.
Also der Schwefelgeruch ist da und der ist ja nicht besonders angenehm. Die Frage ist jetzt nur, ist der Vorbote einer größeren Gefahr? Also es gibt viele, die sagen, da baut sich eine neue Kreditkrise auf. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, analog wie 2009, 2008, also damals große Finanzkrise. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber immerhin doch eine Sache, die auch mal zu kurzfristigen Beben führen könnte. Wie gesagt, das ist alles Themen kognitiver Dissonanz, denn wir nehmen das alles wahr, wir riechen den Schwefel, wir sehen auch, dass die Tanker nicht mehr durch die Straße von Hormuz fahren, wir sehen auch, dass die Politik lieber mehr Schulden macht, als die Probleme anzugehen, und zwar nicht nur in Deutschland, das müssen wir mal zur Ehrenrettung der deutschen politischen Elite sagen, das ist mehr ein globales Phänomen. Wir können nur nicht einschätzen, ob wir jetzt die Bürger von Pompeji zum falschen Zeitpunkt sind oder nicht. Und ich muss leider sagen, weil ich sehe diese Frage in deinen Augen, ich kann dir diese Antwort auch nicht geben. Ich bin ja im Moment auch nur ein Beobachter. Ich möchte alle nur darauf hinweisen. Wir werden es weiter ganz eng beobachten. Und sollten wir zu einer eindeutigen Erkenntnis kommen, etwas sagen. Es schadet auf jeden Fall nicht, in diesen Zeiten das, sagen wir mal, Investmentrisiko nicht maximal hochzufahren. Da würde ich jedem von abraten. Das haben wir aber schon seit einigen Monaten gesagt, dass es ganz gut ist, jetzt nicht übermäßig zu spekulieren.
Nur eine ganz kurze Anschlussfrage. Sind eigentlich die Schweizer Banken da auch exponiert? Ist eine UBS, die ja seit letzter Woche eine Banklizenz in den USA hat, was Fragen aufwirft, dass eben die USA, Trump, jetzt da natürlich auch diese UBS als Hebel, Erpressungsinstrument vielleicht einsetzen könnte?
Also meinst du, dass sie nach diese Amerika auswandert?
Haben die Schweizer Banken da auch eine Exponierung in diesen
Kreditmärkten? Die Schweizer Banken, die gibt es ja nicht mehr. Es gibt, also ich meine international, es gibt viele Banken in der Schweiz, aber Banken, die jetzt im internationalen Kapitalmarktgeschäft groß mitmischen, das ist ja nur noch die UBS. Die UBS ist eigentlich eine relativ konservative Bank in diesem Geschäft seit 2008/09, als sie ihre Strategie geändert hat. Sie ist engagiert, das sind alle Banken. Aber darum ist auch ihre Aktie damals gefallen, weil sie in dieser Blue Owl-Geschichte einer Insolvenz im Sommer involviert sind. Aber sorry, wenn du Bankgeschäft machst, bist du immer auch mal bei etwas involviert, was jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Ich sehe jetzt keinen besonderen Anlass, ich sehe nicht, dass die UBS in besonderem Maße da engagiert ist. Also das ist Teil des Geschäftes. Also da kann auch mal irgendwo was schiefgehen. Das wird von was anderem ausgeglichen. Also ich sehe da jetzt keine besondere Sache. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der absolute Experte in den Details des UBS-Geschäftes.
Okay, vielen Dank, sehr interessant. Das ist sicherlich für viele jetzt nicht so eingeweihte, eine ganz neue Dimension, die wir da angesprochen haben.
Also ich habe es bewusst erzählen wollen, weil ich möchte, dass unsere Zuhörer mitbekommen, dass in der Weltwirtschaft inzwischen die Banken gar nicht mehr die entscheidenden Spieler sind, von denen die Gefahr ausgehen würde, sondern dass dieses Schattenbankensystem infolge der Regulierung von 2008 so gigantisch gewachsen ist, allen voran in Amerika, aber das ist nochmal der größte Kapital- und bedeutendste Kapitalmarkt der Welt, dass eigentlich so richtig keiner mehr genau weiß.
Vielen Dank, Leonhard. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Meine Damen und Herren, wir freuen uns aufs Wiedersehen in 7 Tagen, wenn es wieder die Fieberkurven der Weltwirtschaft zu beobachten und zu analysieren.
Gerade im Moment ganz viel rauf und runter gehen, je nachdem, was Donald Trump tweetet.
Tschüss.